Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Ja, der neue Zyklus der deutschen Fußballnationalmannschaft ist gestartet mit einer neu formierten Mannschaft. Ohne die aussortierten Hummels, Boateng und Müller startete Jogi Löw also in der letzten Woche mit einem Remis und einem Sieg in das neue Länderspieljahr. Zunächst gab es ja das 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Serbien und dann gestern den 3:2 Last-Minute-Sieg in Amsterdam gegen die Niederlande zum Start in die EM-Qualifikation. Ein Treffer kurz vor Schluss durch Nico Schulz entschied das Prestigeduell und sorgte nicht nur für 3 Punkte, sondern, so Jogi Löw, noch für etwas mehr.
So ein Sieg hilft dann schon auch für die nächsten Wochen und Monate.
Er nimmt den Bundestrainer, der nach seiner Personalentscheidung doch ziemlich in der Kritik stand, zunächst auch mal etwas Druck und gibt ihm jetzt mehr Ruhe, weiter am Umbruch in der Nationalmannschaft zu werkeln. Denn der erfolgreiche Start war schließlich nur der Anfang.
Nichtsdestotrotz weiß ich als Trainer, und ich glaube, das wissen auch alle, dass wir natürlich schon noch weiter arbeiten müssen, dass das ja jetzt so in dem Maße weitergehen müssen. Wir müssen weiter an gewissen Dingen arbeiten. Das ist wichtig. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, obwohl wir hier gewonnen haben.
Und woran es zu arbeiten gilt, das werden wir jetzt mal besprechen hier auf meinsportpodcast.de im Sportplatz. Was lief gut gegen die Niederlande, was lief schlecht und vor allem waren die 3 Aussortierten wirklich so vermisst worden, wie einige das im Vorfeld gedacht haben. Das besprechen wir mit Alexander Barklage, Sportredakteur der Zentralredaktion der NOZ Medien. Hallo Alex.
Hallo, moin.
Ja, die deutsche Mannschaft also mit einem Unentschieden und einem vor allem Sieg dann gegen die Niederlande gestartet. War es der Auftakt so, wie du ihn dir erwartet hast, wie du ihn dir erhofft hast aus deutscher Sicht?
Erhofft natürlich, aus deutscher Sicht. Erwartet natürlich nicht unbedingt. Die Niederlande war zu Hause schon, glaube ich, als Favorit ins Spiel gegangen. Und natürlich, wenn du kurz vor Schluss dann den 3:2-Siegtreffer machst, nachdem es eigentlich nach dem 2:2 eher nach einem Tor der Niederlande noch aussah, ist das natürlich ein super guter Start. Vor allen Dingen auch für Jogi Löw, der so einen Sieg natürlich, wie er auch der selbst in der Pressekonferenz gesagt hat, auch mal gebraucht hat.
Gerade um eben auch etwas Druck von ihm zu nehmen, denn ich glaube, wenn es schief gegangen wäre, er hat es ja im O-Ton eben bei uns auch gesagt, dann wäre es deutlich unruhiger gewesen jetzt oder jetzt im Nachhinein und dann vor allen Dingen auch in den nächsten Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich hätte er natürlich sagen können, wenn sie verloren hätten, ja, das gehört zum Prozess dazu und wir haben gegen eine gute Mannschaft in den Niederlanden gespielt und das wäre natürlich schon irgendwie eine Ausrede gewesen, aber natürlich stärkt das natürlich jetzt auch seine Situation und vor allen Dingen auch die Sachen, die er im Vorfeld gemacht hat, um jetzt diese Verjüngungskur zu machen. Und klar, so ein Sieg in den Niederlanden, ich meine, viel besser kann man die Kritiker ja nicht das Maul stopfen sozusagen.
Definitiv. Deutschland ja letztlich Außenseiter vor der Partie gegen die Niederlande gewesen. Eine neue Situation für Jogi Löw und für die deutsche Mannschaft. Aber alles das natürlich Resultat aus der verpatzten WM, aus der verpatzten Nations League dann im letzten Jahr. Aber das hat Jogi Löw ja nicht nur dazu genötigt, dann beim Personal ein bisschen auszudünnen, sondern auch seiner Mannschaft einen etwas anderen taktische Marschroute mit auf den Weg zu geben, vor allem im Mittelfeld bzw. im Offensivbereich. Und was er sich gegen die Niederlande überlegt hatte, das erklärte Jogi Löw nach dem Spiel in der Pressekonferenz so.
Und wir wollten eigentlich von Anfang an eigentlich mit 3 Spielern relativ früh attackieren, also mit Leroy und mit Serge und mit Leon, dass wir da auch, sagen wir mal, die 4 Verteidiger, die hinten rausspielen und De Jong, dass wir die attackieren mit 3 Spielern vorne und dass die 3 aber vorne relativ eng zusammen sind, in die Halbräume gehen, tief gehen. Also das war eher ein variables Spiel vorne von unseren 3 Offensiven, die da aufgestellt waren. Nicht, sagen wir mal, Sturm mit 2 Spitzen, sondern 3, die in den Zwischenräumen und vorne agieren und sich gegenseitig halt auch irgendwie ergänzen.
Alex, das war ein Schachzug, der gut aufgegangen ist. Gleich zu Beginn der Partie gab die frühen Tore, gab Sicherheit für die deutsche Mannschaft, zumindest in der ersten Hälfte.
Auf jeden Fall. Man spricht ja schon vom neuen Traumpa im Sturm mit Gnabry und Sané, die natürlich auch beide noch sensationell gute Tore gemacht haben. Das war auf jeden Fall ein gutes Mittel, war wahrscheinlich von den Niederländern auch nicht so erwartet worden. Goretzka hat das auch immer wieder bei Bayern gezeigt, dass er eigentlich ein offensiv denkender Mittelfeldspieler ist, der auch zum Tor hat und jetzt auch Anfang der Rückrunde ein paar richtig wichtige Tore für Bayern geschossen hat in der Bundesliga. Also das hat natürlich Zukunft. Das hat natürlich auch die Niederländer schon ein bisschen, glaube ich, schockiert, dass sie in den Niederlanden so attackiert worden sind.
Ist das so der neue Spielstil, den Löw jetzt insgesamt etablieren will, oder ist das jetzt eine Taktik gewesen aus deiner Sicht, die dann speziell gegen die Niederlande eingesetzt wurde?
Naja, also ich finde es natürlich, in so einem Spiel ist es natürlich ein Schachzug, den man mal machen kann, um auch einen Gegner, der auf Augenhöhe ist, mal zu überraschen. Ich denke, es wird halt spannend zu sehen, auch wie das System jetzt läuft, wenn sie halt gegen nicht so gute Gegner spielen, die sich halt hinten reinstellen. Das war ja in den letzten Jahren halt immer das Problem, dass Deutschland viel Ballbesitz hatte und dann über dem Handball quasi von links nach rechts gespielt hat und sich halt keine richtig adäquaten Torschüssen ausspielen konnte. Und wenn man jetzt mal die nächsten Spiele sieht gegen Estland und Weißrussland, das sind natürlich Spiele, die gewonnen werden müssen, aber da wird halt zu sehen sein, ob da können sie halt nicht so spielen wie jetzt gegen die Niederlande, weil da werden sie auch Mannschaften treffen, die sich hinten reinstellen. Und da wird es halt auch mal wichtig zu sehen sein, wie sie das dann taktisch lösen, weil das war in der letzten Zeit immer das große Problem.
Da sind natürlich dann auch Dynamik, Schnelligkeit und Zielstrebigkeit irgendwo gefordert, das, was dann die Löw-Elf gestern auch in der ersten Hälfte gegen die Niederlande gezeigt hat. Aber wenn wir uns auf das Spiel oder auf die weiteren anstehenden Aufgaben dann nochmal drauf konzentrieren, du hast ja schon gesagt, andere Qualitäten gefordert, wären das nicht auch Spiele, wo dann jemand wie Thomas Müller mit seinen Raumdeuterfähigkeiten dann wieder der Mann wäre, den man eigentlich suchen müsste? Der hat gestern nicht unbedingt gefehlt.
Ja, Thomas Müller ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Ich war natürlich, glaube ich, wie alle irgendwie, wie alle kann man natürlich nicht sagen, aber ich war schon ein Fan von Thomas Müller, weil er halt diese raumdeutenden Dinge auf dem Spiel gemacht hat, aber auf dem Spielfeld gemacht hat. Aber man muss ganz ehrlich sagen, auch bei Bayern in den letzten Jahren war er schon auf dem absteigenden Ast. So leid mir das tut, das sagen zu müssen gegenüber Thomas Müller, aber ich glaube, er wird in der Nationalmannschaft nicht vermisst werden. Und das tut mir eigentlich in der Seele weh, das zu sagen. Aber ich glaube, da ist ein Gnabry mit seinen schnellen Dribblings und genauso wie Leroy Sané, glaube ich, schon die bessere Option, auch so Mannschaften, die sich so defensiv hinten reinstellen werden, zu überraschen.
Jetzt hat in der ersten Hälfte das System von Löw wirklich gut funktioniert. Die deutsche Mannschaft hat das 2:0 erzielt, hat damit geführt und hat sich dieses Spiel auch lange Zeit im Griff gehabt. Zu Beginn der zweiten Hälfte, da wurde dann umgeschaltet. Da haben nämlich die Niederländer gemerkt, okay, so wie wir bisher spielen, können wir nicht gegen diese deutsche Mannschaft bestehen. Da hat sich der Trainer Ronald Koeman dann auch ein bisschen was ausgedacht, hat vor allen Dingen dann in der Abwehr umgestellt und damit letztlich Jogi Löws Idee irgendwo auch gekillt.
Ja, das stimmt. Ich sehe das aber immer ein bisschen so, dass man kann sich nicht immer auf alles vorbereiten. Sie sind natürlich aus der Kabine gekommen und gehen mit einer 2-0-Führung in die zweite Halbzeit und wollen das Spiel natürlich wahrscheinlich ein bisschen kontrollieren. Dann kriegst du natürlich direkt das 2-1 und dann spielst du halt auch in den Niederlanden, die auch einen guten Ball spielen. Natürlich hat Koeman sich taktisch was anderes überlegt, aber das ist dann, glaube ich, auch immer der Spielsituation geschuldet, dass du dann einfach auch nicht mehr so in Tritt kommst, dass du einfach nicht mehr so effizient auch nach vorne spielst, nicht mehr so viel Ballbesitz hast wie in der ersten Hälfte, die ja wirklich, da kann man fast nicht meckern. Natürlich hatten die Niederlander die zwei richtig großen Chancen, die Neuer gut pariert hat. Aber ich finde, man kann ihm jetzt wieder vorwerfen, er hat jetzt wieder nicht auf die taktischen Änderungen vom Gegner reagiert, aber ich würde das einfach der Spielsituation schulden, dass es dann im Endeffekt dann noch so eng geworden ist.
Er hat aber relativ spät dann auch wirklich reagiert, also auch wenn du sagst, du wirfst ihm das nicht vor, aber die Umstellung, die er dann vorgenommen hat, kurz vor Ende, 5 Minuten vor dem Ende oder so, als er dann Reus gebracht hat, die hat ja letztlich das Spiel dann nochmal wieder in Richtung der deutschen Mannschaft auch kippen lassen, weil letztlich dieser Lucky Punch irgendwo kam, der dann noch geglückt war, aber hätte man da nicht auch vorher schon was sagen können und vor allen Dingen auch umstellen können? Es ist ja ein typischer Vorwurf, den man Jogi Löw macht. Erinnert dich an die EM 2012 gegen Italien. Spiel nicht reagiert auf das, was Prandelli ihm da als Aufgabe gesetzt hat. Und das war ja bei der WM in Frankreich letztlich auch ein Grund mit für das Ausscheiden, dass Jogi Löw dann letztlich auf den Gegner nicht reagiert hat, sondern sehr stur irgendwo war.
Ich meine, dass er sich jetzt um 180 Grad dreht und alles über den Haufen schmeißt, was ihn vorher als Charakter ausgemacht hat, ist, glaube ich, auch verständlich. Vielleicht kann man es natürlich auch andersrum sehen, dass er seiner jungen Mannschaft auch das Vertrauen gegeben hat, in so einer Situation das mal etwas länger weiterzuspielen, als gleich irgendwie personell einzugreifen. Es muss ja auch nicht immer personell eine Veränderung geben, sondern eine taktische. Bei Reus weiß man es halt im Nachhinein nicht so genau, wie fit er jetzt wirklich war. Er war fit genug, um noch diese tolle Vorlage zu geben. Natürlich hätte man Gündogan natürlich auch schon vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde vorher für Goretzka einsetzen können, weil Goretzka auch in der zweiten Hälfte fast überhaupt gar keine Akzente mehr nach vorne setzen konnte und Gündogan dann ja auch relativ schnell gezeigt hat, wie ballsicher und technisch gut er war bei dem Vorassist zum entscheidenden 3:2.
Genau, da hat er nämlich den Pass auf Reus gespielt, der den dann wieder auf Schulz gebracht hatte und der konnte dann verwerten. Ja, was hat Jogi Löw zu dieser zweiten Hälfte gesagt? Was hat er herausgestellt? Vor allem natürlich die Endphase und ja, den Glauben der deutschen Mannschaft an den eigenen Erfolg. Wir hören nochmal rein.
Das Positive auch in der zweiten Halbzeit war, dass wir, so hatten man zumindest auch das Gefühl von außen oder auch die Spieler, die auf dem Platz waren, hatten das Gefühl, dass wir das Spiel auch noch mit einem guten Angriff und mit einer Aktion irgendwie entscheiden können. Wir hatten einfach auch den Glauben an den Sieg, den wir hier wollten, irgendwie nicht verloren und mit einem wirklich richtig guten Angriff eigentlich das dritte Tor erzielt. Also von daher sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr glücklich, dass wir das Spiel hier zum Auftakt gewinnen konnten.
War es aus deiner Sicht auch der Glaube, der Wille, der dann letztlich dieses Spiel entschieden hat?
Also ich glaube, man muss auf jeden Fall sagen, dass diese junge Mannschaft es schon irgendwie auch allen zeigen wollte, dass sie ohne die drei geschassten Spieler spielen können. Also es ist jetzt ja nur noch Neuer, Ginter, der damals ja nicht gespielt hat, 2014, und Toni Kroos übrig geblieben von den Weltmeistern. Und wenn man auch immer die Reaktionen allen voran von Kimmich gesehen hat nach den Paraden von Neuer, da hat man schon gesehen, dass diese junge Mannschaft auch irgendwie Selbstvertrauen hat und es, glaube ich, den Leuten zeigen möchte, dass sie Potenzial hat. Und das haben wir ja gestern alle gesehen, dass sie schon Potenzial haben. Alles noch ein bisschen fragil natürlich, aber das ist ja auch logisch. Wir haben jetzt ja 2 Spiele gespielt. Aber ich glaube schon, dass das nach einem Spiel ist es immer schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass das in die richtige Richtung wieder gehen kann.
Also das ist ja dann schon mal aus deiner Sicht schon mal ein positives Fazit dieser 2 Spiele. Jogi Löw hat es ja auch gesagt, es muss noch ein bisschen was gearbeitet werden. Er muss an einigen Dingen natürlich dann noch Stellschrauben justieren, da auch natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann noch einbauen oder zumindest in einer anderen Position dann einbringen. Wo hapert es denn aus deiner Sicht noch dran? Was gefiel dir nicht gestern im Spiel?
Also ich habe mir natürlich auch nochmal angeguckt, wer nicht gespielt hat gestern und lassen wir jetzt mal die Torwart-Diskussion erstmal links liegen mit Ter Stegen und Neuer, weil gestern kann man natürlich über Neuer nichts sagen, hat natürlich Weltklasse gehalten. Ein Brandt hat nicht gespielt, der immer sehr hoch gejubelt wird. Ein Havertz hat überhaupt gar keine Rolle gespielt und Timo Werner, der sonst auch mal gesetzt war, hat auch nicht gespielt. Also ich sag mal, in einer Offensive ist das ganz gut, was wir da gerade haben in Deutschland, finde ich. Also da ist auf jeden Fall, das sind Spieler, die in ihren Vereinen international spielen und auf jeden Fall noch Potenzial haben, sich weit besser zu verbessern. Wenn dann überhaupt, vielleicht fehlt noch einer neben Kroos. Das kann natürlich Gündogan sein, keine Frage. Vielleicht im Sechserbereich mit neben Kimmich natürlich auch. Da würde vielleicht noch jemand fehlen, der auch zweikampfstark ist. Und ich glaube, die Defensivreihe hat gestern natürlich gut gespielt mit Ginter, Süle, Rüdiger. Vielleicht kann man auch mal wieder mit der Viererkette spielen, wie sie es gegen Serbien gemacht haben. Also ich glaube, hinten auch personell könnte sich da vielleicht noch was tun.
Also in der Abwehr auf jeden Fall, du hattest Kroos angesprochen, auch einer, dem viele Experten nahegelegt haben, beziehungsweise dem Bundestrainer nahegelegt haben, wenn du die 3 anderen rausnimmst, Hummels, Boateng und Müller, dann nimm doch den Kroos auch mit raus, auch eines der Gesichter für viele der schwachen letzten Saison, der schwachen WM und der schwachen Nations League. Und wenn man sich die Ergebnisse von Toni Kroos und Real Madrid aus dieser Saison anguckt, dann würde sich dieser Schluss natürlich auch irgendwo naheliegen. Wie siehst du seine Position? Er hat gestern ja auch durchaus Ansätze gezeigt, auch mal ein bisschen kämpferisch aktiv zu werden. Das ist ja auch was viele Toni Kroos immer ein bisschen absprechen, dass er das überhaupt kann.
Auf jeden Fall. Also du hast natürlich völlig recht, was du sagst. Er ist natürlich auch angreifbar geworden, was ja bis vor einem Jahr oder bis vor der WM auf jeden Fall, er stand ja nie zur Disposition. Das war immer der Spieler, der mit Real Madrid die Titel holt, der bei Real Madrid gesetzt ist und da die Fäden zieht und nie einen Fehlpass spielt. Und ich denke einfach, dass ja klar, er hätte Groß natürlich auch noch ausschmeißen können. Aber er ist natürlich auch ein Fixpunkt, auch durch seine Spielstärke, durch seine Passstärke, dass er vielleicht auf ihn nicht verzichten wollte. Was ich Groß natürlich auch immer vorwerfe, aber das ist natürlich auch eine Charakterfrage. Er wird nie der große Leader sein. Er wird jetzt kein Basti Schweinsteiger sein. Er ist eher ein ruhiger Vertreter, der es eher auf dem Platz zeigt, aber er ist nicht derjenige, der, wie es jetzt Kimmich schon in kurzer Zeit getan hat, der große Sprecher ist, der auf dem Platz alle heiß macht. Er besticht dann halt eher durch Taten. Aber klar, er muss sich jetzt diesen neuen Weg auch anpassen und er ist der Anführer durch seine spielerische Qualität. Aber er wird, glaube ich, nie der Anführer sein oder der jetzt, ich weiß nicht, ist, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, müsste sogar Co-Captain sein, wenn ich mich nicht irre, weiß ich gerade gar nicht genau. Aber klar, spielerisch hat er natürlich immer noch seinen Platz auf dem Feld. Aber ich glaube, in Zukunft, was die Rollen in der Mannschaft angeht, da wird es schon dann eher auf so jemanden wie Kimmich hinauslaufen.
Obwohl der ja erst 24 Jahre alt ist, aber natürlich schon einiges erlebt hat in seiner Fußballerkarriere, ja auch schon ja, die großen Spiele letztlich schon gespielt hat. Das hat man gestern auch gesehen, wie er da immer schon dirigiert. Die Kollegen um ihn rum, viele kennen ihn natürlich auch aus dem Verein, auch wenn es ein paar weniger geworden sind. 3 Bayern sind ja rausgenommen worden, aber ein paar sind ja noch da und man kennt ihn ja auch von der EM zum Beispiel und auch von weiteren Nationalmannschaftseinsätzen. Nehmen die Mitspieler seine Tipps an, weil er eben nur erst 24 ist?
Ich glaube schon. Also er wird ja immer, auch wenn das nicht gerne hört, immer mit Philipp Lahm verglichen. Er hat auch Rechtsverteidiger gespielt und ist jetzt in der Nationalmannschaft auf der 6er-Position erstmal gesetzt, was Jogi Löw ja auch gesagt hat. Und vom Typen her ist er natürlich auch ähnlich wie Philipp Lahm. Also ich glaube schon, dass er in kürzester Zeit, ich meine, ich glaube, er spielt ja erst seit der EM 2016 wirklich Stamm und wie du sagst, er ist erst 24. Ich glaube schon, dass er so das Erbe antreten kann von einem Philipp Lahm, vielleicht sogar von einem Basti Schweinsteiger, was diesen Anführer auf dem Platz angeht. Das glaube ich schon.
Also ein Anführer ist lange gesucht worden, jetzt vielleicht gefunden worden. Was noch länger gesucht wurde, ist ein vernünftiger Außenverteidiger. Vor allen Dingen auf der linken Außenbahn, da hat der Bundestrainer ja auch viel probiert. Hector, Plattenhardt, hat alles nicht jetzt so mega Erfolg gehabt. Jetzt ist Nico Schulz da, ja auch schon etwas länger, seit Sommer ja auch bei Jogi Löw. Jemand, auf den er sehr baut. Gestern mit dem Tor hat er sich in Szene gesetzt. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass neben Gnabry und Sané Schulz der große Gewinner aktuell ist in der Nationalmannschaft?
Würde ich dir definitiv zustimmen. Also ich konnte Nico Schulz auch nicht so richtig einordnen, weil ich zugegebenermaßen auch nicht jedes Spiel von Hoffenheim immer...
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bei 90 Minuten schaue. Er wurde auch vorab immer gelobt und es wurde immer auch von Kollegen oft geschrieben, die öfter Hoffenheim-Spiele sehen, ob er nicht mal eine Chance bekommen würde. Jetzt hat er sich natürlich eindrucksvoll genutzt. Er spielt jetzt natürlich diese Position links vor der Dreierkette. Er kann natürlich auch in der Viererkette links spielen, hat natürlich eher Defizite im defensiven Bereich. Im offensiven Bereich ist er, man mag es gar nicht ihm so ansehen, aber schon recht flink unterwegs und schlägt auch richtig gute Flanken und hat jetzt ja auch, glaube ich, in seinem ersten Länderspiel direkt auch ein Tor geschossen, das Siegtor damals. Und ja, ist diesen diesen Weg halt auch in der 89. oder 90. Minute auch mitgegangen und stand dann da, wo er eigentlich nicht stehen sollte, wo eigentlich ein Torjäger stehen sollte, aber den hat er natürlich in der 89. gut weggemacht. Und man muss ganz ehrlich sagen, nach so kurzer Zeit kann man fast schon sagen, er ist jetzt da erstmal gesetzt, auf jeden Fall.
Da gestanden, wo eigentlich ein Torjäger steht. Ein Torjäger gibt es natürlich in der deutschen Nationalmannschaft nicht, zumindest keinen der alten Prägung. Wird es wahrscheinlich auch unter Löw nicht geben. Er wird das durchziehen mit diesen offensiven Mittelfeldspielern, die, wenn sie so agieren wie gestern, natürlich das auch dann nicht nötig machen, einen Torjäger zu haben. Aber du hattest vorhin ja schon Mannschaften erwähnt, die dann etwas tiefer stehen, wo dann vielleicht so einer im Strafraum doch nochmal als Prellbock oder zumindest als ja, Abnehmer auch für Kopfballflanken durchaus Sinn macht. Glaubst du, Löw wird da nochmal gucken, ob er da vielleicht doch den einen oder anderen castet? Gibt nicht so viele in Deutschland.
Wen?
Ja, das ist es.
Wagner will nicht mehr, Gomez kann nicht mehr. Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, wer da als Prellbock vorne die Neuen spielen könnte, aber mir sind tatsächlich auch keine Leute eingefallen. Ich habe auch nochmal geguckt, wer so bei den anderen Top-Teams in Europa wirklich so da noch spielt. Ganz vorne, das sind halt nicht mehr viele. Also es gibt halt nicht mehr diesen klassischen Prellbock, der da vorne steht. Okay, bei Polen ist es vielleicht noch Lewandowski. Harry Kane ist aber auch nicht so einer, der bei England einfach vorne drin steht und die Bälle hält. Das kann er natürlich auch. Aber das ist schon irgendwie eine aussterbende Rasse. Und ich glaube auch nicht, dass es, also mir fällt in der Bundesliga gerade keiner ein, der das ad hoc auch auf dem Niveau spielen könnte. Also ich glaube, es ist die Zeit ist im Moment vorbei.
Spieler wie Volland, der natürlich ein bisschen kompletter noch ist als der reine Torjäger, der reine Mittelstürmer, der reine Neuner. Vielleicht dann doch eher so auch in die Richtung falsche Neun geht, mit mehr Tendenz zur Neun hin. Das ist immer schwierig, diese Position dann wirklich auch greifbar zu machen.
Ja, klar. Ich glaube, Volland ist auch im erweiterten Kreis, glaube ich, von Jogi Löw auch noch drin. Ist auch, finde ich auch, ist ein guter Spieler. Aber wie du auch schon sagtest, es ist jetzt auch nicht der klassische, sage ich mal, Mario Gomez oder Sandro Wagner, der da mit seiner Athletik vorne drin steht, auch ein Kopfballtor machen kann. Er ist auch eher jemand, wie du schon sagtest, irgendwie hängende Neun oder er kann auch über die Flügel kommen, ist relativ schnell. Das ist bestimmt jemand, der auch immer weiter im Kreis vorne ist. Also wirklich als Stürmer, nicht irgendwie als, sage ich mal, als Leroy Sané oder Gnabry, die eher dann doch über die Flügel kommen, auch wenn sie gestern vermehrt dann auch in der Mitte gespielt haben. Aber er ist bestimmt ein Spieler, den Jogi auch auf dem Zettel hat, mit Sicherheit.
Jemand wie Kruse wird er wahrscheinlich nicht mehr nominieren.
Nee, das würden ja viele Leute sehen. Ich bin bei Kruse auch mal ein bisschen zwiegespalten. Ich wohne ja auch hier in Hamburg und habe auch viele Spiele von Werder gesehen in meinem Leben und bin auch sehr oft beeindruckt von Max Kruse, wie er bei Werder spielt. Nee, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren aufgrund der ganzen Historie zwischen den beiden. Aber von der Qualität her, klar, müsste er wahrscheinlich spielen.
So viel Umbruch wird es dann auch bei Jogi Löw nicht geben, dass er davon seinen wirklich festen Prinzipien dann irgendwo abweist. Wenn wir nochmal auf die Torhüterposition, hast du ja vorhin schon ganz kurz geschnitten. Aktuell gibt es keine Handhabe wahrscheinlich, dann Ter Stegen wirklich reinzunehmen, solange Neuer dann, wenn der Bundestrainer auf ihn baut, so hält wie gestern. An den Gegentoren war er schuldlos. Vorher hat er den Deutschen zweimal wirklich Gegentor verhindert. Wenn er so hält, führt an ihm weiterhin wahrscheinlich kein Weg vorbei.
Nee, so natürlich gibt es kein Argument, ihn rauszustellen. Wenn er natürlich ein paar Mal in der Nationalmannschaft patzen würde, dann könnte Jogi natürlich eher mal sagen, wir müssen jetzt mal da wechseln oder wir können jetzt mal wechseln und Ter Stegen reinstellen. Für Ter Stegen tut es mir natürlich wirklich leid, weil er jetzt wirklich konstant Weltklasse, also nicht nur gute Leistung, sondern Weltklasseleistung bei Barcelona zeigt. Und das ist ja nicht irgendein Team, sondern das ist eins der Top-5-Teams in Europa. Und er spielt auch international und er rettet den oftmals den Popo, wenn es mal nicht gut läuft. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und ich habe das Spiel ja gestern auch in den sozialen Netzwerken ein bisschen verfolgt. Und es ist schon eine komische Situation gestern gewesen, dass der zweite Torwart von Barcelona, Cillessen, bei den Niederländern im Tor war. Ja. Aber die Nummer 1 von Barcelona saß bei Deutschland auf der Bank. Also ich sag mal so, auf der Torhüterposition haben wir kein Problem.
Nee, definitiv, aber das ist ja was sich schon seit Jahrzehnten letztlich hält. Ja. Immer gute deutsche Torhüter, also da war das Problem wirklich nicht so groß. Problem, du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, wenn dann im Defensivbereich, in der Abwehr, Rüdiger gestern kam zu spät beim Gegentor, ansonsten ja, okay gespielt. Fehlt da vielleicht dann noch jemand mit der Erfahrung, Hummels, Boateng, oder würdest du sagen, aufgrund der Geschwindigkeitsdefizite ist es auch völlig richtig, dass der Bundestrainer da den klaren Strich gezogen hat?
Ja, ist natürlich schwierig. Ich glaube, mit Hummels anstatt Rüdiger hätte Deutschland gestern, glaube ich, genauso gespielt. Also Rüdiger hat auch ein paar gute lange Bälle aus der Abwehr rausgespielt. Er ist immer noch so ein bisschen, auch wenn er das, glaube ich, selbst nicht gerne hören mag, so ein bisschen Bruder Leichtfuß, er ist immer noch so ein bisschen für den einen oder anderen Stellungsfehler oder für den einen oder anderen Patzer gut, finde ich. Ich kann es natürlich auch nicht so gut beurteilen, weil er ist natürlich bei Chelsea mittlerweile Stammspieler und viele fordern da sogar eine Führungsposition für ihn. Also er macht in England wirklich einen richtig guten Job. In der Nationalmannschaft muss er das erst noch ein bisschen zeigen. Also das Potenzial hat er mit Sicherheit. Aber klar, ich sag mal, ein Hummels und Boateng in Normalform, in Liverpool-Hinspielform, hätten dem Spiel der Deutschen natürlich auch gut getan, glaube ich. Also es wäre, glaube ich, jetzt egal gewesen, ob jetzt Rüdiger oder Hummels gespielt hätten. Ich glaube, das hätte jetzt nichts am Ergebnis getan.
Aber was man immer vergisst, wenn man sagt, mit Hummels wäre es vielleicht besser geworden, das erste Spiel bei der WM gegen Mexiko. Wer hat da den Fehler gemacht? Letztlich Hummels, da nützte auch die ganze Erfahrung nichts, da war es dann am Ende. Natürlich das Stellungsspiel, was nicht funktionierte und dann letztlich auch die fehlende Geschwindigkeit, dass er eben nicht mehr hinterherkam und die Mexikaner dann eben den Treffer erzielen konnten. Also
ja. Es ist... also ich finde es halt immer nur schwierig, wenn man... immer nur die Abwehrspieler auf die, umso älter sie werden, immer auf die, also sie sind nicht mehr schnell genug, also die, sag ich mal, die gestandenen Weltklasse-Abwehrspieler wie jetzt ein Chiellini oder wie ein Sergio Ramos, das sind jetzt auch nicht mehr die schnellsten, und die sind auch immer noch Weltklasse und spielen auch immer noch bei ihren Top-Vereinen und sind Stammspieler. Also in der Abwehr, also ist es ja meistens so, die Verteidiger sind immer langsamer als die Stürmer. Also ich habe früher auch Fußball gespielt. Ich war zwar relativ schnell als Verteidiger, aber die Stürmer sind immer eigentlich die schnelleren, wenn man das mal so den Durchschnitt nehmen würde. Und ich finde das immer nur, es ist immer nicht so ein richtiges Argument. Immer, natürlich gibt es ja diese Szenen, wenn jetzt Salah einen Hummels wegläuft, dass er ihn dann 10 Meter abnimmt. Klar, das sieht immer doof aus. Aber ich finde, als Verteidiger macht man natürlich auch viel mit Auge, Erfahrung und mit Stellungsspiel.
Da kann man natürlich einiges mit wettmachen. Ich war übrigens früher mehr so die Offensivkraft, mehr Stürmer. Ich bin ein ausgestorbener Typ. Ich bin ein echter Neuner gewesen. Einer, der sich wund liegt.
Da hätten sich unsere Wege gekreuzt.
Da hätten sie uns sich gekreuzt, genau. Aber wer dann vorbeigekommen wäre, das wissen wir nicht.
Das stimmt.
Wir hätten auf jeden Fall, wir wären auf jeden Fall nie, glaube ich, für den Umbruch in der Nationalmannschaft in Frage gekommen.
Nee.
Ich glaube, da können wir sicher sein. Wenn du jetzt mal einschätzen würdest, ist natürlich nach zwei Spielen, beziehungsweise das erste gegen Serbien zählen wir mal nicht. Das war was ja vor allem der Experimentierung diente und des Austestens, mal zu gucken, wer überhaupt in Frage kommt, um weiter dann auch im Kreis der Nationalmannschaft dabei zu sein. Wenn du diese Spiele oder das Spiel gegen Holland dann trotzdem dir mal anguckst und überlegst, auf welchem Level ist die deutsche Mannschaft denn jetzt bei diesem Zyklus der Neugestaltung? Wie viel fehlt noch? Ist das jetzt schon ein richtig guter Schritt oder ist das erst der erste anfängliche Schritt? Wie viele Schritte müssen noch folgen? Kannst du das irgendwie in Prozent einschätzen? Ist schwierig, ich weiß.
Ja, in Prozent ist schwierig. Ich meine, wenn man, sage ich mal, von 100% ausgeht, die man vielleicht bei der EM nächstes Jahr 2020 haben will, dann ist das jetzt natürlich erstmal ein super guter Anfang, natürlich auch, was Löw auch sagte, vom Kopf her mal wieder so ein Spiel auch mal zu gewinnen. Er hat irgendwie von Spiel, Matchglück gesprochen, das jetzt endlich mal wieder gehabt hat und dass er die PS auf die Straße gebracht hat. Klar, Siege helfen immer, so blöd das sich anhört, wenn sie da jetzt knapp gut gespielt hätten und 2-1 verloren hätten, wäre das in der Öffentlichkeit vielleicht sogar auch noch ganz okay gewesen, aber so ist es natürlich wesentlich besser, keine Frage. Aber natürlich die Automatismen, die müssen sich natürlich noch einspielen. Ich glaube halt auch, intern beim DFB wird, glaube ich, die EM 2020, auch wenn Deutschland wahrscheinlich dann in München die Vorrunde bestreiten wird, die, glaube ich, ist nicht so wichtig. Das ist eher, glaube ich, wir werden uns dafür qualifizieren. Wir sind mit den Niederlanden, werden wir Erster und Zweiter. Da wird wohl, glaube ich, nicht relativ wenig passieren, dass das nicht hinhaut. Und ich glaube eher, dass man dann auf 2022 guckt, auf die nächste WM. Also ich glaube, die EM ist mehr noch so, da wird noch ein bisschen ausprobiert und noch ein bisschen sich eingespielt und dass die Spieler, die jetzt noch kein großes Turnier gespielt haben, da auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ich glaube, wenn Deutschland da ins Viertelfinale kommt nächstes Jahr, dann wäre das, glaube ich, würde Löw das wahrscheinlich unterschreiben.
Das denke ich auch. Wir werden den Weg der deutschen Mannschaft auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ich sage vielen Dank an Alexander Barklage, von Sportredakteur in der Zentralredaktion der NOZ-Gruppe. Alex, vielen Dank.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.